Oliver Kahn ist der Letzte, der heimfahren will, sondern der will da drüben bleiben. Der will bis ins Endspiel kommen und der wird jetzt seine Vorderleute ganz schön zusammenstauen.
Servus, willkommen zur Gegenpressing-Zeitlupe. Und den Mann, den ihr da gehört habt, war nicht der Jonas. Hallo?
Hallo?
Wer
aber
war
fast.
Das?
Aber fast.
Aber fast. Vom Fußball-Sachverstand her.
Also, people call him the Kaiser.
Ja.
Ja, richtig.
Das waren die Worte von Franz Beckenbauer über Oliver Kahn. Und vielleicht, wenn ihr es am Titel nicht sowieso schon gelesen habt, wisst ihr jetzt auch, um welches Spiel wir die Gegenpressing-Zeitlupe heute drehen wollen. Und zwar geht es um das Spiel Deutschland-USA WM-Viertelfinale 2002 im Ulan-Munsu-Stadion in Ulsan in Südkorea, was man ja auch so gewusst hätte. Ja, Gegenpressing-Zeitlupe, da schauen wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmal an, besprechen sie aus heutiger Sicht, machen da keine Taktikanalyse, sondern gleichen unsere Erinnerungen mit der Realität ab. Und wenn wir von Erinnerungen sprechen, Jonas, welche Erinnerungen hattest du denn an das Spiel, bevor wir jetzt wieder in die Recherche und ins Rewatching eingestiegen sind?
Gar keine. Das kann ich genauso sagen. Ich habe an das Spiel null Erinnerungen mehr gehabt.
Aber hast du es geschaut, weißt du das?
Ja, ja, garantiert. Also glaub bei der WM alles geschaut von Deutschland. Und ich habe eher auch noch Erinnerungen an die Spiele gegen Irland in der Gruppe, gegen Südkorea im Halbfinale und logischerweise gegen Brasilien. Mhm. Aber jetzt in der Vorbereitung auch dann nochmal so den deutschen Turnierablauf gesehen, auch Paraguay im Achtelfinale gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Also den Weg ins Finale hätte ich dir, also den kann ich dir wahrscheinlich am schnellsten und leichtesten von allen deutschen WM-Turnieren runterbeten. Ich hatte tatsächlich das USA-Spiel noch so halb, also ich habe es auf jeden Fall auch gesehen. Ich bin mir fast sicher, dass es im Freibad war, aber da weiß ich nicht mehr so ganz. Also da war es, das war so ein Sommer, wo man die viele WM-Spiele im Freibad geguckt hat, weil der italienische Wirt oben dann immer die Spiele gezeigt hat vom Kiosk. Und da waren wir natürlich dann immer gut dabei. Natürlich dann auch beim späteren Italien-Südkorea-Spiel. Das war natürlich das war heftig, wenn man das dabei in einem italienischen Lokal guckt. Ja, aber dieses Spiel gegen die USA, also die ganze WM ja sowieso, aber auch so das Spiel gegen die USA, das gilt ja so als das Oliver Kahn-Spiel, das diese Legende des Titan so ein bisschen mitbegründet hat, so als Symbol. Und ich hatte noch in Erinnerung, dass es angeblich ein totales Rumpelspiel gewesen soll, also total unansehnlich und ja, schlecht, nichts geboten. Und natürlich hatte ich auch noch im Kopf Landon Donovan. Und wenn wir nochmal kurz quer über die Presse lesen, da gibt's dann Schlagzeilen nach dem Spiel wie Kahn schlägt Amerika, ins Halbfinale gerumpelt oder Deutschland im Halbfinale dank Ballacks Tor und Kahns Reflexen. Das ist also die Erinnerungen, das, was man damals getitelt hat, das, was man sich damals gesagt hat über dieses Spiel und meine wenigen und deine keinen Erinnerungen. Und an der Stelle würde ich normalerweise das Spiel in 30 Sekunden beschreiben. Da wir hier aber nur von einem Tor sprechen, würde ich das auch gerne jemandem in einem Zusammenschnitt überlassen, der das ziemlich, ziemlich deutlich besser kann als ich.
Von Linke und von Frings. Lewis, Kahn, Donovan und Kahn. Und kein Abseits und Donovan alleine. Donovan und Oliver Kahn rettet zum dritten Mal ein 0:0 gegen die Amerikaner. Mein lieber Schwan. Das Spielerische bei der deutschen Mannschaft fällt überwiegend noch unter das Armenrecht. Donovan! Und Kahn! Niemand dürfte sich beschweren, wenn die deutsche Mannschaft im Rückstand läge, außer Oliver Kahn. Ziege war mit links. Gut gespielt, wunderbar. Und Ballack erzielt ein Tor aus der Überlegenheit des Gegners heraus. War der Ball drin oder war er nicht drin? Wenn er nicht dran war, können wir uns wieder bei Oliver Kahn aufs Herzlichste bedanken. Er war nicht drin. Es fängt genauso grausam wieder an, wie es über lange Zeit in der ersten Hälfte gelaufen ist. Außennetz, Außennetz, Sané, völlig frei. Also im Sinne der Menschlichkeit bitte keine Verlängerung mehr. 10 Sekunden noch aus, die deutsche Mannschaft schlägt die USA durch ein Tor von Ballack. Ein Kopfballtor in der 39. mit 1:0 und erreicht damit das Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, soviel zur Spielzusammenfassung. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nee, dann können wir heute zeitig Schluss machen. Ich glaube, da war alles drin. Genauso habe ich das auch empfunden. Ich habe mir aufgeschrieben, nicht so langweilig wie Deutschland gegen Argentinien, aber nah dran.
Fangen wir noch mal von vorne an. Also die Umstände des Spiels, wie kamst du zu dem Spiel? Was ist das Setting? Wie gehen wir in dieses Spiel?
Ja, Deutschland kommt ja aus den zwei schwachen Turnieren vorher, der WM 98 und der legendären Euro 2000,
ja,
mit Erich Rebeck. Also, ja, weiß nicht, so groß erwartet hatte man nix. War so ein bisschen, so die Nach-Matthäus-Ära, möchte ich es mal nennen, der ja 2000 die Euro noch gespielt hat, mit einem, zum Teil auch relativ jungen Team, also dem jungen Sebastian Kehl zum Beispiel. In der Gruppenphase eigentlich, wenn man die Zahlen liest, ganz ordentlich. 7 Punkte, 11:1 Tore gegen Saudi-Arabien, Irland und Kamerun. Muss aber dazu sagen, also Irland war schon ein Spiel, wo
schwierig.
Wo Oliver Kahn den Punkt, also wo es ja auch Irland gegen Kahn war und Kahn den Punkt halt geholt hat, muss man ehrlich so sagen. Und im Achtelfinale dann 1:0 gegen Paraguay. Es war so ein bisschen halt das Turnier, hinten hält Kahn und vorne macht Ballack oder irgendwer anders, sehr wahrscheinlich nach einem Standard, das 1:0. Und so hat man sich dann durchs Turnier gespielt. Die USA ist mit 4 Punkten durch die Gruppenphase gekommen und 5:6 Toren. Man muss aber sagen, sie haben unter anderem gegen Portugal gewonnen und Portugal zu der Zeit
das
unter
Figo
anderem
Portugal.
Genau, mit Luis Figo, Rui Costa, Pedro Pauleta und Joao Pinto. Eine Schlagzeile dazu war: quirlige US-Boys düpieren großen Favoriten.
Quirlige US-Boys.
Ja. Man hat dann in der Gruppe gegen Polen verloren und gegen Südkorea unentschieden gespielt. Und ist dann eben mit 4 Punkten weitergekommen und hat im Achtelfinale gegen Mexiko 2:0 gewonnen.
Ja, also bei den Deutschen, du hast schon gesagt, denen wurde ja vor dem Turnier irgendwie nichts zugetraut. Kleine Randnotiz dazu noch, Rudi Völler ist auch nur deshalb Trainer, weil Christoph Daum positiv auf Kokain getestet wurde, sonst wäre der an der Seitenlinie gewesen. Völler ist quasi so eine Art Interim nach der EM 2000, bis Daum dann kommt, beziehungsweise bis Christoph Daum, der damals noch bei Leverkusen war, bis der danach dann ins Amt des Bundestrainers kommt und dann ist eben diese Kokain-Geschichte und Völler bleibt. Im Nachhinein wahrscheinlich das Beste, was ihm passieren konnte, dafür, dass er es ja nur als Interim machen wollte. Und die USA spielen dann im Achtelfinale tatsächlich gegen ihren Rivalen aus Mexiko. Das sind immer ganz besondere Spiele zwischen den beiden, immer sehr hitzig, sehr hektisch. Und spannend da an diesem Spiel war, dass die USA da mit einer absoluten Mauertaktik gespielt haben. Also haben sich komplett hinten reingestellt, hinten verriegelt und relativ blass und glanzlos da 2:0 gewonnen, dadurch, dass sie ja hinten einfach komplett Beton angerührt haben. Und da kommen wir dann ja auch gleich dazu, das wird sich dann in diesem Spiel ein bisschen ändern, beziehungsweise hat es sich ja auch davor geändert. Und die USA hatte großen Respekt vor dem deutschen Kopfballspiel, vor dem Spiel. Und haben deshalb auch ihre drei größten Abwehrspieler, die sie im Kader hatten, haben sie in die Mitte ihrer Fünferkette gestellt. Und die wollten auch unter allen Umständen Flanken verhindern, weil eben Deutschland im Turnier 8 seiner 13 Tore per Kopf erzielt hatte. Und da wollte man die Flanken zustellen und möglichst große Leute in die Mitte stellen, was aber gar nicht so einfach war, weil der Kader der USA hat natürlich nie so viel hergegeben. Denn der größte Spieler im gesamten Kader der USA wäre der fünftgrößte in der deutschen Mannschaft gewesen. Also, dass man da einfach mal so ein bisschen die Größenverhältnisse hat. Da hatte man tatsächlich Angst. Und dann natürlich so als aufstrebender Star, Landon Donovan, damals 20, hatte dann ein großes Spiel vorher gegen Mexiko. Und von denen hat man sich dann, ja, einiges erhofft.
Ja, Donovan dann ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, quasi nach dem WM-Sommer zu Leverkusen, also dann auch von der MLS in die Bundesliga gegangen.
Das mag sein, das kann ich dir jetzt meine, nicht bestätigen.
Ich meine ja.
Ist möglich, ja. Und aber generell, also kommen wir gleich auch zur Aufstellung schon, generell die USA mit unfassbar vielen Spielern, die in Deutschland zu dem Zeitpunkt gespielt haben oder noch spielen werden. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal alle 23 durchzuschauen. Und es sind tatsächlich 14 von 23 waren oder werden noch nach Deutschland gehen. Darunter die bekanntesten Namen wie Toni Sané, der bei Hertha und bei Nürnberg gespielt hat, zu dem Zeitpunkt auch bei Nürnberg spielt. Greg Berhalter, Claudio Reyna, Frankie Hajduk, Brian McBride, Landon Donovan, dann noch Casey Keller, DeMarcus Beasley und Cherundolo bei Hannover, Clint Mathis auch bei Hannover und noch ein paar mehr. Also da war schon, ja, das war mir so auch nicht mehr bewusst, dass da so viele auch dann tatsächlich in Deutschland waren.
Ja, das stimmt. Auch einige gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, wie zum Beispiel Sané. Also
ein Name total. Aber, boah, also ja, völlig in Vergessenheit geraten. Es ist auch nicht jemand, an den man täglich denkt. Aber hat, glaube ich, in Deutschland auch ganz gut, also noch mit am meisten Spuren hinterlassen von denen, die ich jetzt aufgezählt habe. Klar, Reyna sowieso.
Ja gut, Craig Berhalter.
Craig Berhalter auch, klar. Ja, tatsächlich. Also war halt, glaube ich, dann vergleichsweise lang da. Frankie Hajduk, glaube ich, eher nur deshalb, weil man den Typen irgendwie cool fand. Und dann ist wahrscheinlich schon Sané. Mhm. Weil Donovan, den kannte man schon, als er dann zu Bayern kam. Und das war auch dann eher so. Okay, sorry, Cherundolo natürlich hat auch Spuren hinterlassen. So ein, zwei, drei Jährchen hat er dann doch in Deutschland gespielt. Ja, wie gehen wir denn ins Spiel, beide Aufstellungen?
Ja, Deutschland im Tor, jetzt schon oft thematisiert, Oli Kahn, auch Kapitän der Mannschaft. Dann die Dreierkette hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm und fand ich auch interessant besetzt mit Linke, Kehl und Metzelder. Also Kehl gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der so weit hinten mal gespielt hat.
Dass der überhaupt da gespielt hat, war mir
ja
entfallen.
Ja, dann davor Thorsten Frings auf rechts, Didi Hamann als DM und Christian Zieger auf links. Davor dann Bernd Schneider, Michael Ballack und im Sturm Olli Neuville und Miroslav Klose. Dann die USA mit einer, ja, man könnte sagen, gespiegelten Aufstellung, also relativ ähnlich vom Grundsystem. Im Tor mit Brad Friedel, dann die Dreierreihe in der Abwehr mit Berhalter, Pope und Sané. Davor dann Lewis, Mastroeni und O'Brien.
Mastroeni auch so ein Spieler, der mir, also den, der mir noch nie begegnet ist.
Gar nichts gesagt. Dann Hajduk, der Zehner, Claudio Reyna und vorne im Sturm Landon Donovan und McBride und Trainer Bruce Arena.
Genau, und die Deutschen spielen mit Hamann, Ziege, Kehl, du hast gesagt, für Rehmer, Bode, Jeremies, die draußen waren. Hamann und Ziege waren und Kehl waren teils gesperrt, teils aber auch verletzt und kommen zurück. Deswegen gibt's hier die Änderung. Und was ich noch spannend fand, auf der Bank bei der Deutschen da ist eigentlich, wenn wir jetzt so von Rumpelelf oder ja, oder hinten Null halten und so sprechen, da ist eigentlich offensiv für die Zeit echt noch was dabei. Also du hast einen Carsten Janker, der in der Zeit gut war. Du hast noch so einen Oldie Oliver Bierhoff, du hast einen jungen Gerald Asamoah, du hast noch einen Lars Ricken, du hast einen Jörg Böhme.
Also Marco Bode.
Marco Bode, also du hast da auch irgendwie verschiedene Spielertypen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Ja, es hört sich ganz gut an, aber...
Aber, da kommt das Aber.
Ja, ich meine, wenn man guckt, zwei von den eher Offensiven kamen ja dann auch noch mit Marco Bode für Oliver Neuville und Olli Bierhoff für Miroslav Klose. Und das war ja dann auch relativ kurz vor Ende, wo die Deutschen ja auch schon noch zwei, drei Kontersituationen hatten. Wenn man dann aber sieht, wie wahnsinnig schlecht Marco Bode, Oliver Bierhoff und Co. diese Konterchancen ausspielen.
Hör bitte auf.
Ja, also sind gute Namen, aber...
Aber da muss ich auch wirklich wieder sagen, das war tatsächlich, bei Bierhoff muss ich es tatsächlich auch zurücknehmen mit, da war ja Potenzial auf der Bank. Das war wieder so ein Spiel, wo ich mich echt gefragt habe, als Bierhoff reinkam, also... Sorry, das mag jetzt oberflächlich klingen, aber schon allein sein wie er läuft. Er sieht nicht aus wie ein Fußballer.
Ja, mir sind da so zwei Szenen relativ am Ende noch präsent. In der ersten wird in der Kontersituation Bierhoff angespielt und dann statt gerade aufs Tor zu gehen, macht er so eine kurze Rechtskurve und läuft genau in den einzigen Verteidiger rein, der da noch steht. Und weil sie ein, zwei Minuten später läuft Bode auf Außen und muss Bierhoff in der Mitte anspielen, versucht das auch, aber der Pass ist super schlecht und Bierhoff regt sich auf ohne Ende.
Ja, also das auch als wir damals unsere erste Zeitlupe gemacht haben, das war ja Deutschland, Tschechien, EM-Finale 96, da habe ich mich auch schon wieder gefragt, als der dann auch eingewechselt wurde, klar, er macht dann die zwei Tore, also alles gut, ja, aber ich habe mich echt gefragt, wie das sein konnte, dass der überhaupt dahin kommen konnte, dass der in einem EM-Finale für Deutschland eingewechselt wird. Also das ist mir irgendwie schleierhaft, wie der mit den Fähigkeiten, die ich so bei ihm sehe oder gesehen habe in den Spielen, die ich gesehen habe, wie der mit den Fähigkeiten dahin kommen konnte, wo er ist. Es ist mir völlig schleierhaft. Nee, was sind seine Stärken außer Kopfballspiel?
Und nur weil du
Kopfball kannst, also das ist ja selbst in der Zeit einfach nur Kopfball zu können, ist zu wenig.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Der ist ja dann relativ bald nach der EM 96 zum AC Mailand gewechselt. Damals ja auch noch ein sehr großer Verein. Also auch von den Erfolgen, was sie damals so geholt haben. Und da hat er ja auch relativ viele Tore gemacht, halt alles mit dem Kopf. Aber da hat's halt wunderbar gepasst mit der Ergänzung Andriy Shevchenko neben ihm. Weil der halt natürlich mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten und so halt viel machen konnte. Und Bierhoff halt das andere Element reingebracht hat mit den Kopfbällen.
Er hat ja auch in Deutschland, das finde ich auch spannend bei ihm, er hat ja in Deutschland auch nie wirklich Karriere gemacht. Also ist er recht früh dann den Umweg über Österreich gegangen, glaube in Salzburg irgendwo gewesen und von Salzburg dann irgendwie, ich glaube sogar unterklassig, schon Anfang der 90er nach Italien und von Italien und dann Udine. Irgendwann zu Udine und da hat es dann irgendwie Klick gemacht, so richtig und dann eben zu Milan und danach kam dann noch Monaco und Chievo Verona und dann geht's natürlich aber auch, ging es auch schon irgendwie bergab, weil so richtig gezündet hat er dann auch nicht mehr, aber das ist ja... Also die Karriere ist für mich ein Rätsel. Naja, dann kommen wir doch mal zum Spiel. Meine erste Notiz, die ich gemacht habe, war in der 7. Minute. Bernd Schneider schubst einen US-Amerikaner von einem Freistoß weg, den er schnell ausführen wollte. Und das ist jetzt eine relativ kleine Randnotiz. Aber mir ist aufgefallen, wir haben jetzt schon viele Zeitlupen gemacht, in denen Bernd Schneider dabei war. Dazu gehört... das WM-Viertelfinale 2006, Deutschland-Argentinien. Dazu gehört das Champions-League-Finale Leverkusen-Real. Und in jedem Spiel ist mir aufgefallen, dass Bernd Schneider gleich am Anfang des Spiels, in den ersten 10 Minuten, irgendwas Asoziales macht. Jedes Mal. Und dann fällt mir mal auf, ich hatte den gar nicht so in Erinnerung. Ich fand den immer nett, aber der macht halt, also irgendwie, dann schubst er einen weg, dann, ich glaube, gegen Deutschland, Argentinien, da haut er einen komplett über die Bande oder so, also so random an der Mittellinie. Also der hat irgendwie immer so zu Beginn des Spiels, da wollte einmal einmal die Muskeln spielen lassen.
Ja, vielleicht braucht er das, um ins Spiel zu kommen.
Das kann schon sein, gut. So, ja. Vielleicht Spoiler, so richtig gut hat's in dem Spiel nicht geklappt.
Aber vielleicht braucht er das halt, um auf Touren zu kommen.
Das ist möglich,
mal Adrenalin mal hochfahren, mal einfach einen sinnlos umschubsen und dann geht's los.
Ja. Dann ging's auch los. In der 13. Minute ist dann die erste Kahn-Szene. Kommt eine scharfe Flanke von links, Kahn kommt raus und pariert dann, also faustet den Ball so gewaltmäßig aus dem 16er raus. Und USA tatsächlich bis dahin kommen selber ausschließlich über die Flügel, nichts in der Zentrale, nur über außen und beschäftigen halt die deutschen Außenspieler brutal und ist quasi das Gegenmittel, damit eben Ziege und Schneider auf den Außen, dass die eben hinten gebunden sind und nichts nach vorne machen können, weil, wie gesagt, sie hatten ja Angst vor den deutschen Flanken. Und die beschäftigen die so dermaßen und schlagen quasi die Deutschen damit in den ersten Minuten mit den eigenen Waffen. Ja, und das ist vor allem dann auch bemerkenswert, wenn man dann nochmal auf das Mexiko-Spiel zurückschaut von USA, wo sie ja sich komplett eingemauert hatten. Was war deine erste Szene, die du notiert hattest?
Ja, neben den beiden, die du jetzt genannt hattest, dann 3 Minuten später in der 16. Ja, die erste Großchance von Landon Donovan, die Oli Kahn ja dann auch mit einem guten Reflex bleibt stehen und mit einem guten Reflex dann hält.
Ja, das war dann, das, also die Szene ist dann auch so ein bisschen sinnbildlich für jung und frisch oder quirlig gegen behäbig und auf Defensive bedacht. Also ich glaub, der Ursprung war irgendwie, dass Metzelder ohne Not irgendwie in der Mittellinie ins Dribbling geht, weil er meint, er muss das jetzt machen, verliert dann den Ball und dann kriegt Donovan rechts vorne recht zügig den Ball und zieht dann nach innen, tunnelt Kehl noch, der so ein bisschen käfermäßig dann da so rumschwirrt und Donovan schießt mit links ins lange Eck. Da ist Kahn dann auf jeden Fall da. Und ja, also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keine Offensivaktion der Deutschen notiert.
Nee, gar nichts.
Dann wird's gefühlt ein bisschen besser bei den Deutschen, kriegen dann die Flügel in Griff und so Mitte der Halbzeit. Dann wird's auch nicht mehr so oft gefährlich, aber dann habe ich den 31. noch eine Riesenchance für USA notiert. Reyna schickt wieder Donovan über links, also mit einem richtig geilen Ball, so No-Look-mäßig aus der Drehung. Und Donovan hat dann eben, also nimmt einen guten mit, hat dann aber einen extrem schlechten zweiten Kontakt und deshalb kommt er dann, wird dann so ein bisschen rausgetrieben, nach links vom Fünfereck weg und Kahn kann dann eben recht easy zumachen, weil Linke auch noch da ist und dann hat Donovan im Prinzip eigentlich keine Chance und Kahn pariert dann zur Ecke. Das gleiche haben wir dann irgendwie 6 Minuten später auch wieder. Kehl muss ins Laufduell und gegen McBride und wird dann radikal überlaufen. McBride bringt den Ball scharf rein und Donovan kann da auch nicht richtig verarbeiten. Linke will ihn dann rausschießen und aus 12 Meter schießt dann Luis, also bolzt den komplett in die Tormitte und Kahn kann eigentlich auch gar nicht anders, als den zu halten. Das war aber dann schon ein Gewaltschuss.
Ja, und das war für alle 3 Innenverteidiger immer schwierig, wenn sie ins Laufduell mussten gegen McBride oder Donovan. Da hat niemand so richtig Land gesehen da hinten.
Ja,
am ehesten noch Linke, aber so richtig hat da niemand Land gesehen.
Nee, aber die USA hat es auch wirklich gut gemacht, weil sie irgendwie geschafft haben, paradoxerweise die Außenspieler mit Ziege und Schneider hinten zu binden, aber trotzdem waren die, also dass sie nicht nach vorne kommen können, aber trotzdem waren die beiden irgendwie nie da. Also, weil diese Laufduelle musst du in der Fünferkette, musste eigentlich nicht der Innenverteidiger gehen über außen.
Ja.
Und das war dann schon irgendwie der, und das, ja, das grenzte dann an Menschenrechtsverletzungen manchmal. Ja, und dann kommt auch schon die 39. Minute. Free kick to Germany then. 6 minutes to half time. Sieger, it's Ballack, it's a goal! Michael Ballack gives Germany the lead against the run of play. Just got away from Sané to steer the ball past Friedel. Wie ist es passiert?
Ja, Freistoß von der rechten Seite. Christian Ziege führt aus, bringt den wahnsinnig gut mit viel Schnitt und Geschwindigkeit rein. Und Michael Ballack macht das, was er zu der Zeit halt gemacht hat. Wahrscheinlich zu der Zeit einer der besten offensiven Kopfballspieler. Finde ich zumindest. Geht so, 7-8 Meter vorm Tor in der Mitte hoch, setzt sich dann durch und drückt den Ball richtig gut runter. Er kommt zwar relativ mittig, aber ich finde, Friedl kann den nicht halten, weil eben recht nah vorm Tor war und Ballack den Speed, den Ziege der Freistoßflanke mitgibt, gut weiterlenkt, sage ich mal, und er mit richtig, richtig viel Geschwindigkeit aufs Tor kommt.
Ja, fand ich auch. Freistoß war extrem gut geschossen. Für das, dass er auch so aus dem Halbfeld kommt, was erst per se jetzt mal keine wahnsinnig gefährlich ist, kein gefährlicher Punkt war vom Spielfeld. Aber Ziege bringt ihn wirklich gut rein. Vorher hätte ich tatsächlich den Freistoß erstmal gar nicht gepfiffen, weil Frings läuft so ein bisschen auf Luis auf und fällt dann irgendwie hin. Hätte ich im Leben nicht gepfiffen. Aber gut, Deutschland hat dann eben das, was sie wollten, und die USA hat das, wovor sie Angst hatten, und tatsächlich klingelt es dann auch. Spannend fand ich noch, dass, ich glaube, ziemlich genau 5 Minuten vorher gab es an exakt derselben Stelle auch schon einen Freistoß für Deutschland. Da hat aber nicht Ziege geschossen mit links zum Tor, sondern damals hat Schneider geschossen mit rechts vom Tor weg. Und das wurde natürlich dann gar nichts. Und beim nächsten Mal hat es dann Ziege gemacht und dann war es dann auch bisschen erfolgreicher. Deutschland fand ich dann auch, das war dann so ein bisschen das Ende von schon ein bisschen einer Drangphase, ohne dass sie jetzt wahnsinnig gefährlich geworden sind, aber sie hatten irgendwie den Gegner schon im Griff, vor allem körperlich hatte ich das Gefühl.
Ja, und dann auch 3-4 Minuten später noch eine Kopfballchance von Klose, ja, der einen Pfosten köpft. Es hätte dann auch gutes 2-0 sein können.
War eigentlich, wenn man so will, die beste Chance des Spiels, trotz des 1-0.
Ja, muss man sagen, zumindest die Deutsche auf jeden Fall. Die beste deutsche Chance eigentlich. Ja, und dann geht's in die Halbzeit.
Genau. USA, hatte ich das Gefühl, hängen da richtig in den Seilen und sind dann, muss man ehrlich sagen, auch wenn das, fast noch gut bedient mit dem 0-1 in dem Fall.
Ja.
Und das, ich glaube, das wussten sie auch. Sie haben dann schon geguckt, dass sie in die Halbzeit kommen.
Ja.
Genau, keine Wechsel zur Halbzeit. Und im Prinzip geht das Spiel genauso los, wie die erste Halbzeit angefangen hat. Also die zweite geht so los, wie die erste angefangen hat. Gibt gleich in der 50. Minute eine Riesenchance für die USA. Eckball von rechts. Rainer schlägt ihn scharf aufs kurze Fünfereck. Pope war es, glaube ich, verlängert. Und am langen Ende grätscht dann Börhalter rein, Kahn pariert und dann geht der Ball gegen Frings Hand, der quasi neben ihm am langen Pfosten steht und den eigentlich absichern sollte. Dann gibt's irgendwie Getümmel und dann auf einmal gibt's einen Pfiff und es wird faul an Kahn gepfiffen. Da müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt kurz entwirren. Also wie viele Schichten hatte das Ganze und welche sind die wichtigsten?
Also, ich dachte zuerst, dass überprüft wird, ob der Ball vor der Linie geklärt wurde. Weil,
überprüft, da gab es ja keinen VAR.
Ja, nein, aber dass das der Grund für den Pfiff war.
Ah, ja.
Quasi, dass er Tor geben will.
Ja.
Weil Kahn hält den und dann geht er so ein bisschen unterm Körper durch und dann wird er halt weggehauen. Mhm. Da sah es für mich zuerst so aus, dass der Ball möglicherweise hinter der Linie war. Ich fand dann, faul an Kahn war es nicht.
Nee, habe ich auch. Habe ich alles gesehen.
Gar nichts in die Richtung. In meinen Augen war es aber ein strafbares Handspiel von Thorsten Frings und hätte 11 Meter und rote Karte geben müssen.
Okay, da kann ich nicht ganz mitgehen. Also ich fand es unglaublich schwer. Und habe mich jetzt auf eher Nein festgelegt, weil Frings tatsächlich seinen Arm und seine Hand wirklich überhaupt nicht bewegt. Also die hängt wie tot weg von seinem Körper. Ganz normal runterwärts. Und er bewegt die Hand, die zuckt nicht mal. Da passiert gar nichts. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass zu diesem Zeitpunkt, also 2002, war die Regel, dass es ein absichtliches Handspiel sein muss, damit es strafbar ist. Das sehe ich hier überhaupt gar nicht. Und deshalb hätte ich dann, oder sage ich im Nachhinein, fand ich es dann die richtige Entscheidung, dass nicht gepfiffen wurde. Aber dennoch Glück natürlich.
Also, er macht nicht zwingend eine aktive Bewegung, aber er verhindert damit ganz klar das Tor. Weil wenn seine Hand da nicht ist, steht es 1-1. Und ich finde, in der Abwägung hätte ich Elfmeter gepfiffen. Aber ich nehme mal an, dass das auch niemand gesehen hat. Also die Schiedsrichter logischerweise nicht. Linienrichter und auch die US-Amerikaner nicht, weil es sah auch so aus, dass der quasi Protest dahin geht nach dem Motto, der Ball war hinter der Linie. Also, dass das Handspiel gar keine Rolle gespielt hat, bei niemandem. Und warum er dann faul an Kahn gepfiffen hat, ist jetzt ein Rätsel.
Ja, also man hatte wirklich die Deutschen, weiß gar nicht, was die gesagt haben, was der Schiri jetzt pfeifen soll, die USA wollte ein Tor haben, der Schiri hat überlegt, ob es Hand war. Also das war so sehr, sehr, sehr kurios eigentlich. Und ja, dass der Foulspiel pfeift, der Schiri, da hätte ich dann gedacht, also kam mir so vor, so von wegen, in der Szene hat er gedacht, oh, da passiert irgendwas, oh, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Komm, Schluss jetzt.
Irgendwie muss ich raus aus der Nummer, genau, jetzt. Irgendwie muss es ja weitergehen.
Gut ist jetzt auch, weil er hat auch alle gleich weggeschickt und so. Ja, nee, komm, also wisst ihr selber, er war faul.
Ja.
Und ja, also das war es tatsächlich am wenigsten. Aber ja, also unglaublich schwierige Entscheidung. Ich denke, man kann es auch 2002 in beide Richtungen pfeifen. USA jetzt im Anschluss wittern sie wieder so ein bisschen und sind auch dann wieder mehr um Ballbesitz bemüht. Sie haben in der ersten Halbzeit eher so wirklich Mittelfeld schnell überbrückt und schnell nach vorne. War ja auch das Ziel, da die Deutschen zu überrennen und zu überraschen und eben in diese Laufduelle gegen die langsameren Innenverteidiger der Deutschen zu kommen. Und jetzt lassen sie teilweise den Ball auch ganz gut laufen und spielen sie auch ein paar Chancen, aber die Abschlüsse sind immer schwach. Also manchmal echt gut frei und durchgespielt, aber dann gute Möglichkeiten eigentlich, die ganz schwach abgeschlossen werden, wo man dann eigentlich auch im Nachhinein gar nicht mal von einer Chance sprechen kann.
Ja, man hat auch in der zweiten Halbzeit nach der Chance das Gefühl, dass die Deutschen in der Defensive jetzt ein Mittel gefunden haben.
Ja.
Also sie stehen jetzt deutlich besser, die Innenverteidiger müssen halt nicht mehr in die Laufduelle. Stehen deutlich kompakter und ja, überlassen den US-Amerikanern so ein bisschen halt das Spielfeld, ohne dass den Amerikanern so richtig was eingefallen ist.
Ja, und ich ist mir dann aufgefallen, dass auf einmal Schneider nicht mehr rechts war und ich habe das dann mal versucht zusammenzusetzen. Und zwar gab es dann eine Rochade und zwar ist Schneider so eine Art Zehner geworden, also hat quasi die Ballack-Position eingenommen. Der wiederum ist auf die 6 zurück, auf die Frings-Position zu Hamann, also dann Doppel-6 Hamann-Ballack. Und Frings wiederum ist dann zum rechtsäußeren Glied der Fünferkette geworden.
Ja.
Und das, glaube ich, hat sehr gut funktioniert, weil nicht unbedingt, weil Frings jetzt schneller war und überlaufen konnte, aber ich glaube, Frings hatte diesen Defensivauftrag auf außen, weil es war klar, übers Zentrum geht nicht viel bei den USA. Sie wollen über außen spielen und der Defensivstärkere von Frings und Schneider ist halt deutlich Frings und der hat es dann schon stabilisiert und dazu Ballack, der dann immer rechts hinten auch ein bisschen geholfen hat. Das hat, glaube ich, schon viel geholfen.
Ja, das glaube ich auch.
Dann gibt's zwei Wechsel. Clint Mathis kommt für McBride, also Stürmer für Stürmer und kurz darauf dann Jeremies für Schneider und damit ist aber diese Rochade dann auch schon wieder zunichte, weil Jeremies dann logischerweise auf die 6 geht und Ballack von der 6 dann wieder auf die 10 vor, wo ja Schneider war. Und damit ist es wieder ja, ist es wieder gleich, aber du hast halt natürlich dann einen deutlich defensivstärkeren auf der 6 mit Jens Jeremies, der da auch dann noch auf den Halbpositionen vieles ab und abfangen kann und mitverteidigen kann. In der 64. habe ich eine neue Chance für Deutschland notiert, mal wieder. Neville bricht auf rechts irgendwie durch, recht zügig geht er rechts außen durch und legt dann flach in den 16er rein. Klose läuft eigentlich perfekt mit, aber wird sensationell per Grätsche, wird der Schuss geblockt, sonst steht es da, glaube ich, auch 2-0.
Ja, das wäre ohne die Rettungstat die Entscheidung gewesen für mich dann auch. Also ein 2-0, so wie die Deutschen dann gestanden haben, ja. In der zweiten Halbzeit wäre, glaube ich, dann die Entscheidung gewesen.
Denke ich auch. Dann wären vermutlich auch die ganzen Bemühungen der USA hätten sich dann wahrscheinlich noch mehr versandet. Ansonsten ist es aber jetzt eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Deutschland beschränkt sich für mein Gefühl so auf, ja, wie sagt man, auf einzelne Nadelstiche und ihre Freistöße aus dem Halbfeld, die sie irgendwie unbedingt immer ziehen wollen. Und die USA schafft es auch nicht mehr, dann den tiefstehenden Gegner da mit der Geschwindigkeit in Verlegenheit zu bringen und holen, ja, also Deutschland holt echt immer wieder Freistöße raus, weil die US-Amerikaner sich teilweise echt plump anstellen in den Zweikämpfen, also einfach so über den Haufen reden. Also Frings ist mir aufgefallen, er holt 3-4 Freistöße raus, wo ich sage, alter Schwede, wie kannst du den, du siehst mit 100 Meter Anlauf, dass der Frings nur eins will, er wartet, bis der Gegner kommt, um sich dann beim kleinsten Kontakt vornüber kippen zu lassen. Und es funktioniert tatsächlich immer.
Ja, ich finde, man merkt, dass den Amerikanern dann auch die Kraft so ein bisschen ausgeht.
Ja, und auch die Erfahrung stellenweise fehlt.
Werden immer unkonzentrierter, auch den ein oder anderen Fehlpass, den sie vorher nicht gespielt haben. Ja. Und ich glaube auch, die Freistöße, die Deutschland zieht, sind zum Teil eben auch so der schwindenden Kraft geschuldet, der Amerikaner.
Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen wir eigentlich schon an die Schlussphase. Hast du noch was notiert, vorher oder nachher?
Ja, nachher. Also die Amerikaner machen dann logischerweise auf. Bleibt ihnen ja auch nicht viel anderes übrig. Und die Deutschen haben dann eben noch 2-3 Konterchancen, die wir vorhin ja auch schon angesprochen haben. Einmal Bierhoff, der quasi steil geschickt wird und dann in den Verteidiger reinläuft. Und dann Marco Bode, der den Ball in die Mitte auf Bierhoff bringen muss, aber dabei den einzigen Amerikaner, der dazwischen steht, anschießt. und dann noch eine Chance von Marco Bode, der ans Außennetz schießt. Da hätte Deutschland eigentlich auch das 2-0 machen müssen bei einem der 3 Konter.
Das war, also diese Konter, das war auch so, wie ich es vorhin bei den USA gesagt habe, das waren eigentlich brandgefährliche Sachen, aber es kam nichts Gefährliches am Ende bei raus.
Ja.
Also katastrophal ausgespielt vorne.
Richtig schlecht. Und so bleibt es dann halt bis zum Schluss spannend, ohne dass die Amerikaner noch so richtig mal einen auf dem Fuß hatten.
Ja, also hatte ich mir auch notiert, Schlussoffensive der USA bleibt irgendwie aus, habe ich mir aufgeschrieben. Also so.
Wobei man da auch sagen muss, du hast ja am Anfang auch schon angedeutet, dass die Deutschen in der Luft deutlich überlegen sein sollten, ja. Aufgrund der Größenverhältnisse. Und da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, okay, so eine normale Schlussoffensive, da klopfst du in der Regel den Ball nur noch lang vorne rein. Auf wen hättest du das halt bei Amerika spielen sollen? Also selbst wenn die Innenverteidiger dann in den Sturm gegangen wären, du hast ja vorhin schon gesagt, der größte Verteidiger ist
der fünftgrößte bei Deutschland.
Der fünftgrößte bei Deutschland, genau. Also sie mussten es ja weiter irgendwie spielerisch probieren, aber die Deutschen dann natürlich hinten drin gestanden und da war halt kein Platz.
Ja.
Also denen hat so das Mittel halt gefehlt, um die Schlussoffensive nochmal so richtig zu starten.
Sie haben Sané irgendwie noch ein bisschen weiter nach vorne gezogen, um vielleicht gerade irgendwie für hohe Bälle oder so. Der hat halt in der 90. dann noch eine Riesenchance.
Ja.
Als Mathis dann eine Flanke von rechts reinbringt und der Ball rutscht irgendwie durch und Sané steht in der Mitte, 6-7 Meter vor dem Tor, völlig frei und köpft aber nur ans Außennetz. Da kann es natürlich dann auch, ja, hätte es auch klingeln können. Und dann fragst du dich, wie du das Spiel dann noch hergeben konntest.
Ja, aber um es mit Marcel Reif zu sagen, bitte nicht in die Verlängerung. Das grenzt an Menschenrechtsverletzung und so war es ja auch.
Ja. Genau, da ist der Schlusspfiff und es ist dann irgendwie schon ein verdienter deutscher Sieg, weil in der zweiten Halbzeit diese Handszene gleich zu Beginn der Halbzeit und eben jetzt am Schluss, aber ansonsten also wirklich gar nichts mehr zugelassen, selber teils gute Chancen noch gehabt oder hätte haben können und die USA dann schlussendlich, glaube ich, auch fußballerisch zu schwach.
Ja.
Donovan hat nach seiner eigentlich furiosen ersten Halbzeit, wo er, glaube ich, 4 oder 5 Hochkaräter hat, siehst du ihn gar nicht mehr in der zweiten Halbzeit. Also haben sie total den Griff bekommen.
Auch Claudio Reyna, der ja so ein bisschen der Kopf der Mannschaft war und der das Spiel halt so ordnen sollte, auch nach einer ganz guten ersten Halbzeit mit einigen klugen Pässen, ist auch ihm nichts mehr eingefallen, als die Deutschen dann in der zweiten Halbzeit sich geordnet hatten.
Auch blass gewesen, ja. Wer ist denn dein Spieler des Spiels?
Ja, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich es tatsächlich mache, aber ja, dann nochmal durchgegangen. Es bleibt eigentlich nur einer.
Ich glaube, wir haben dieselben Denkschritte gemacht.
Ja, es ist dann halt Oli Kahn. Ich meine, muss man auch nicht drum herum reden, ja, dann mehr. Aber ich habe mir echt, also sehr gut, das ist jetzt zu offensichtlich. Ja, nochmal überlegen und nochmal gucken. Aber es hat sich sonst wirklich niemand auch nur annähernd aufgedrängt.
Also, ohne jetzt da groß vorweggreifen zu wollen, da kommen wir dann, glaube ich, beim Reality-Check nachher, kommen wir da nochmal genauer drauf. Aber ja, mir ging es ähnlich. Es ist schon Kahn, aber auch wirklich nur, weil sich von den Feldspielen also keiner aufdrängt. Ich habe dann überlegt, wenn man jetzt Kahn hier rausnimmt, wer es dann sein müsste. Und dann wird es wirklich dunkel. Und ich habe dann noch gedacht, am ehesten fast noch Neuville, weil der einfach so wenigstens mal punktuell gute Szenen hatte, dem er seine Geschwindigkeit ausgespielt hat. Aber Ballack kaum präsent, überhaupt nicht der Fixpunkt, der zu der Zeit ja in Leverkusen war, wechselt er nach der Saison nach München. Also da hast du gar nichts gesehen und auch nicht dieser Fixpunkt, den er in den Folgejahren in der Nationalmannschaft war im Prinzip nicht da. Ja.
Also ich hätte wahrscheinlich einen Oli Kahn ausklammert, vielleicht noch Landon Donovan genommen, der zwar kein Tor gemacht hat, aber so als Einzelspieler trotzdem von beiden Mannschaften der gefährlichste auf dem Platz, stimmt, war. Ja. Dadurch, dass er eben diese 2, 3 Chancen hat, ne? Da hätte ich wahrscheinlich dann am ehesten noch ihn genommen. Und wenn er ein Tor gemacht hätte, hätte ich ihn auch vielleicht trotz Kahn genommen.
Ja.
Tatsächlich.
Also für die Nerd-Fraktion hätten dann Thorsten Frings nehmen können, weil man ja schon unterstellen kann, dass das so ein bisschen der Gamechanger ist zu krass, aber diese Umstellung hat schon viel bewirkt, weil es dann die Angriffe von den USA und ihre einzige Stärke, die sie hatten, komplett beraubt hat.
Ja, wen man auf jeden Fall in gar keinem Fall nehmen konnte, da kommen wir, also komme ich aber später auf jeden Fall auch noch zu, ist Didi Hamann. Da möchte ich aber später was zu sagen.
Da wusste ich auch am Schlusspfiff nicht mehr, dass der ja noch dabei war.
Ja.
Wäre Fahrradkette. Welcher Moment hätte alles ändern können?
Ja, also neben den Chancen von Donovan.
Die auch zu offensichtlich sind, ja.
Die zu offensichtlich sind, aber wenn die USA da das 1-0 machen, möchte ich das Spiel mal sehen. Eben mit mehr Platz nach vorne, gerade wenn sie es ein bisschen halten. Mal schauen. Aber im Wesentlichen ist es der Kopfball von Miro Klose. Und kurz nach dem 1-0, wenn Deutschland da das 2-0 macht, dann denken die Amerikaner in der Halbzeit richtig nach. Da wäre ich gespannt, ob sie noch zurückkommen. Und für mich eben das Ding in der 50. Minute, wo ich doch eher Handelfmeter gegeben hätte, wenn es den gibt und die USA machen das 1-1, wäre ich mal gespannt, wie es um die Stabilität der Deutschen, die sie ja danach hatten, bestellt gewesen wäre. Also das waren so die zwei Momente.
Ja, die habe ich auch notiert, aber auf jeden Fall an eins der Klose-Kopfball, weil ich in der Phase, in der das Tor fällt und danach ja auch noch bis zur Halbzeit dann dieser Kopfball, in der Phase, wenn da das 2-0 fällt, dann geht Deutschland mit so einem Rückenwind, mit so einem Momentum in die Halbzeit, wo sie sich wahrscheinlich noch fast ärgern, dass da Halbzeit ist. Und wenn sie das irgendwie noch halbwegs in die zweite Halbzeit gerettet hätten, dann würden wir hier zum einen nicht von einem 1-0, sondern vielleicht von einem 3 oder sogar 4-0 sprechen am Ende. Weil ich glaube, dann wäre es auch gelaufen, wenn sich die USA ergeben hätte. Und dann hätte auch keiner über dieses Spiel mit Rumpelfußball so geredet, sondern dann hätte sie die zumindest deutlich geschlagen und alles wäre okay gewesen. So ja. Jetzt mal rein von der Stimmung.
Die abgezockten Deutschen.
Genau, genau. Haben das getan, was sie tun mussten.
Ja.
Und glanzlos, souverän, ungefährdet weitergekommen.
Turniermannschaft.
Ja gut, also wenn exemplarisch dieses Turnier keine Turniermannschaft, also dann weiß ich auch nicht.
Ja, absolut.
Was ist denn an dem Spiel aus heutiger Sicht für dich bemerkenswert gewesen?
Also das Erste, was ich nennen möchte, aber auch nur, weil ich von der aktuellen EM da so negativ geflasht bin, ist die Bandenwerbung, weil die ja so einen typischen, sage ich mal, Fußballfan-Bezug hatte. Ne?
Ja.
Also Bier, Auto, McDonald's und Mastercard.
Ja, was brauchst du auch mehr?
Was brauchst du auch mehr? Ne? Und ich habe es einfach nur rausgenommen, weil jetzt gerade bei der EM halt TikTok, dann dieses komische Datenanalyse-Gedöns, wo sie, also die machen für ARD und ZDF Werbung, sind Partner der deutschen Nationalmannschaft.
Und der Rest ist chinesisch.
Ja, genau. Also die Bandenwerbung, Bombe. Was ich auch richtig bemerkenswert fand, einfach nur, weil man das bei UEFA und FIFA, also ich zumindest, nie gedacht hätte, ist ja, dass die ganzen Einblendungen, so der Spielstand und die Spieler unten, wenn da mal Name eingeblendet wurde und sowas, alles auf Koreanisch war.
Ja, ja, ja.
Und
immer mit Größe und Gewicht. Ja,
genau, Größe und Gewicht und sonst alles andere auf Koreanisch. Man wäre eigentlich so von ausgegangen, ja, okay, FIFA, UEFA sind so auf Internationalisierung und Kohle und so, alles auf Englisch. Ne, so ist es ja heute auch.
Gut, wobei wir natürlich nicht wissen, ob die, also die Quelle, die wir hatten, ob da jetzt Bild und Ton zusammengepasst hat, aber man muss fast davon ausgehen. Also muss ich dazu sagen, wir haben den US-amerikanischen Ton gehabt.
Ja, aber das sind ja alles immer, also die Bilder werden doch eigentlich immer von der FIFA oder UEFA produziert und dann freigegeben. Also dass jeder Sender ja eigentlich die gleichen Bilder und so
hat. Das stimmt, aber möglicherweise jetzt gerade bei den Untertiteln oder Bauchbinden oder wie auch immer man das dann nennt, könnte es ja sein, dass da die USA, weil es ja wirklich kein Fußballmarkt war, dass die dann so das gleiche Schicksal ereilt wie die Serien in Skandinavien oder Holland, die dann einfach für diese kleinen Märkte nicht übersetzt werden. Und vielleicht war das bei den USA auch so. Weißt du, das in Deutschland, Fußballland musst du übersetzen, geil. England, geil, musst du übersetzen. Aber USA, gut, wäre gleiche Sprache, aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war das irgendwie so.
Das kann sein, aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz geil. Und eben, was du schon gesagt hast, immer Gewicht und Größe quasi lesbar und sonst halt koreanische Schriftzeichen. Und was ich auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte und gerade wenn man das mal vergleicht mit den Stadien, die dann zur WM 2006 gebaut wurden, also gerade die Neubauten zur WM 2006, das ist ja alles eher so Baukastenprinzip und ziemlich ähnlich alles aussieht, das Stadion in Ulsan fand ich ziemlich geil. Also so Rang auf Rang, ohne so eine Zwischenbandenwerbung da zwischen Unter- und Oberrang gezogen.
Möglichst viele Leute reinpferchen.
Ja, das Stadion fand ich schon echt ganz geil. Das sah schon ganz cool aus.
Ja, so kann man sich für den nächsten Groundhopping-Trip mal vormerken.
Ja, so ein bisschen wie so eine Stierkampf-Arena.
Ja, ein bisschen, ja.
Ja, das waren so die Punkte, die ich hatte.
Also ich hatte als erstes das Offensichtlichste, nämlich die Szene mit Thorsten Frings, wenn die heute passiert wäre, dann würden das würde keine 20 Sekunden dauern und wir hätten einen Elfmeter. Bin ich mir ganz sicher. Und was ich gar nicht mehr präsent hatte, war die Schnelligkeit von Oliver Neuville. Das war mir nicht bewusst, dass der wirklich mal schnell war. Und der war, also war wahrscheinlich mit der schnellste in der deutschen Mannschaft. Und hat tatsächlich damit auch die USA immer wieder so ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Also Oliver Neuville allein hat 3 der 5 gelben Karten für die USA provoziert. Weil er ihn halt irgendwie weggelaufen ist und haben sie ihn umgeholzt. Und aus heutiger Sicht bemerkenswert, und da treffe ich sicherlich auch deinen Geschmack, ich war enttäuscht, und ich hoffe, ich habe es nicht übersehen, aber ich war enttäuscht, wenn wir jetzt von Nationalmannschaftsspielen sprechen, gern auch weiter weg, gern auch bei Turnieren. Woran erkennt man Fans? Was bringen die so mit?
Ja, Zaunfahren.
Wo waren Borsti und er Baron?
Ja, das ist eine berechtigte Frage.
Und er Baron. Es ist keine Ausrede, dass es 2002 war. Ich bin mir sicher, dass die damals auch schon unterwegs waren.
Zur Ehrenrettung also könnte man sagen, vielleicht auch zur Ehrenrettung, vielleicht auf der Kameraseite.
Genau, also ich will nicht ausschließen, dass sie dort waren. Borsti, er Baron Mann, falls ihr das hört, es geht nicht gegen eure Ehre. Ich habe euch einfach nur vermisst. Zumindest aus Kameraperspektive links, rechts und gegengerade habe ich es nicht gesehen. Und es waren deutsche Zaunfahnen da.
Ja, zweimal.
Die Red Munichs waren zum Beispiel da, habe ich gesehen.
Ja, dann zweimal Deutschlandfahnen, wo 1860 München drauf stand.
Die habe ich nicht gesehen.
Die habe ich gesehen. Dann war einmal irgendwie Göppinger Jungs oder sowas.
Göppinger.
Ja. Also es war auf jeden Fall, gab es.
Also wenn die Göppinger Jungs da sind, um es mal so rum zu sagen, dann hätten Borsti und Air Baron auch da sein müssen.
Ja.
Waren aber nicht da. Und bei Air Baron weiß ich, dass der schon Ende der 90er Minimum aktiv war, von daher.
Borsti auch.
Shame on you, Borsti und Air Baron. Air Borsti. Ja, das sind meine Dinge, die aus heutiger Sicht bemerkenswert, die ich aus heutiger Sicht bemerkenswert fand. Dann kommen wir mal zu den Erinnerungen, zu den Schlagzeilen. Du hattest ja keine Erinnerungen, aber auch so zu den Schlagzeilen. Wie würdest du das jetzt in der Rückschau mit deinen Infos von heute, wie du das nochmal, das Spiel nochmal gesehen hast, wie würdest du das bewerten?
Ja, also Marcel Reif hundertprozentig recht geben. Ne? Also das Spiel war schon, also das war schon grenzwertig. Also wie gesagt, ich fand es nicht so schlecht wie Deutschland, Argentinien, weil was ich tatsächlich bemerkenswert fand, war, dass die Deutschen zumindest am Anfang versucht haben, geordnet hinten rauszuspielen. Und wenn man das mit 4 Jahre später gegen Argentinien vergleicht, wo das ja eher nicht so war, waren die da schon fußballerisch gefühlt ein Stück weiter. Ich fand aber, klar, Kahn hat die Deutschen in der ersten Halbzeit die Null gehalten, muss man so sagen. Aber ich fand, also ich will die Leistung jetzt nicht schmälern, aber es war nicht so das Spiel für mich, so wie es ja auch hieß vorher, so vielleicht das beste Spiel oder so von Kahn. Weil wenn man ganz ehrlich ist, den Schuss von Donovan, die erste relativ große Chance der Amis, den muss ein Torwart seiner Klasse halten. Genauso das Ding danach, wo er gut stehen bleibt und den Winkel verkürzt, den muss er eigentlich auch halten. Also es war jetzt das Ding, wo man dann über den Handelfmeter diskutiert, den hält der Welt. Aber das muss man schon sagen. Aber alles andere waren Bälle, wo man eigentlich erwarten kann, dass so ein Klassemann die hält. Da fand ich, vielleicht trügt da aber auch meine Erinnerung, das Spiel gegen Irland krasser, so wie ich es in Erinnerung habe. Da hat er, glaube ich, richtig, richtig viele hundertprozentige gehalten.
Ja, also du sprichst genau die beiden Sachen an, die ich mir auch notiert hatte. Also gerade zum Thema Rumpelfußball. Es war wirklich kein schönes Spiel, aber Rumpelfußball geht mir dann wirklich deutlich zu weit. Es war also blass, kannst sagen langweilig, glanzlos. Aber unter Rumpelfußball stelle ich mir irgendwie was anderes vor. So dramatisch schlimm fand ich es nicht. Und zur Thematik Kahn als Titan sehe ich ganz genauso. Für mich war da sogar überhaupt kein Unhaltbarer dabei. Auch den bei der Handszene, den hält er gut allein halt aus der Distanz, weil es so aus kurzer Distanz ist. Aber der Donovan-Schuss, den muss er halten. Und ansonsten hab ich mir aufgeschrieben, ansonsten angeschossen oder Dinger, die er halten muss.
Ja.
Und ich habe mir dann nur die Frage gestellt, ob das vielleicht damals so das Torwartniveau halt war. Also weißt du, dass du damit einfach, so wie du sagst, ein Mann seiner Klasse muss den Schuss von Donovan halten. Vielleicht könnte ja auch sein, dass den damals halt wirklich 90% der Torhüter eben nicht gehalten haben. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich habe an dem Punkt drüber nachgedacht, bei der Chance danach von Donovan, wo er so von links und Kahn bleibt stehen. Das zweite Ding, da sagt der Ami-Kommentator, dass es bei dem K.O.-Spiel, Brasilien gegen weiß ich nicht wen, ich glaube auch in der Runde oder im Achtelfinale oder so, hat, meine ich, Brasilien aus so einer Situation wohl relativ gleich ein Tor bekommen. Mhm. Und da macht der Kommentator so kurz halt das Fass auf nach dem Motto, Kahn halt wahrscheinlich der Weltbeste, weil er den hält. Und der brasilianische Torwart, ich weiß nicht, zu der Zeit, keine Ahnung, vielleicht Dida, ohne jetzt nachgeguckt zu haben.
Dida oder Taffarel wahrscheinlich.
Ja, irgendwie sowas. Das waren ja auch gute Torhüter. Dida vielleicht sogar eine Zeit lang auch ein sehr guter Torhüter. Die aber den Ball offensichtlich nicht halten. Und das ist so ein bisschen das, was du halt sagst. Vielleicht waren das Bälle, die zu der Zeit nicht jeder gehalten hat, aber Kahn hat sie halt gehalten. Und in dem Turnier, um jetzt, wie gesagt, ich will seine Leistung nicht schmälern, in dem Turnier hat er ja auch in vielen Spielen Dinger gehalten, die man nicht zwingend halten muss, die man auch heute nicht halten muss.
Ja, und ich glaube, ja, das auf jeden Fall, die man heute auf jeden Fall auch nicht unbedingt halten muss. Aber das war auch, hatte ich eher so das Gefühl, verteilt auf viele Spiele. Wie du sagst, gegen Irland waren sicher 2, 3 richtig krasse Dinger dabei. Gegen Kamerun hat er auch 1, 2 rausgeholt. Also es gibt so eine Kahn WM 2002 Compilation und da sind halt echt auch krasse Dinger dabei. Auch welche, wo man sich denkt, okay. Aber die krassen Dinger, die sind nicht immer in einem Spiel, sondern die sind wirklich schon gut verteilt. Auch gegen Paraguay dann einen rausgeholt, Südkorea sowieso noch und ja, also ich glaube, das ist eher das Verteilte und warum sich das jetzt so, vielleicht drückt auch da unsere Erinnerung oder ja, dass das sich so konzentriert hat auf dieses Spiel, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das so ein bisschen diese Legende manifestiert hat.
Ja, in meinen Augen ist es halt eher das ganze Turnier. Also das ganze Turnier, wo er zumindest für mich so im Rückblick in meiner Erinnerung für mich da zum absoluten Weltklasse-Mann und Weltbesten geworden ist.
Unmenschlich dann auch.
Ja, ist gut, Herr Lanz.
Mensch geworden.
Ist gut, Herr Erlanz.
Mensch geworden auch.
Nee, aber das ganze Turnier hat halt für mich manifestiert, dass er zu der Zeit halt einfach der Beste war.
Ja.
Und ja dann auch vollkommen zu Recht Welttorwart geworden ist. Ohne Zweifel, also das war schon das
sogar
Turnier
eine Konversation
war schon
stark.
Zum
besten Spieler der Welt in dem Jahr, also goldener Ball.
Ja, und aber wie gesagt, zwar eher das Turnier, das Spiel fand ich aus heutiger Sicht zumindest ja normal von ihm.
Ja.
Also das, was man erwarten kann von einem Mann seiner Klasse.
Welche Erinnerung besteht denn deinen Reality-Check und was ist gut gealtert?
Ja, ich hatte ja nicht viele Erinnerungen, aber was gut gealtert ist, ist immer wieder so, ist halt englischer / amerikanischer Kommentar beim Fußball. Ist halt immer sensationell. Ich habe mir zwei Beispiele aufgeschrieben. Das erste wusste ich auch noch nicht. Der Spitzname von Michael Ballack, The Little Kaiser.
Ja.
Gut, war mir neu, fand
doch,
ich aber
der kleine Kaiser hieß er, glaube ich, schon. Das war schon so ein Ding, ja.
Ja, war mir, wie gesagt, neu. Fand ich sensationell. Und natürlich der allseits beliebte Spielführer.
Ja.
englischer, amerikanischer Kommentar. Und amerikanischer fast noch geiler, weil die ja auch gerade zu der Zeit noch keine Fußballnation waren.
Ja.
Es ist sensationell gut.
Voll begeistert halt auch so, ja.
Das war, ja, ja, ja.
Stimmt. Also ich hatte mir aufgeschrieben, die deutschen Trikots, bin ja so ein Trikot-Fetischist. Und die finde ich nämlich immer noch, also wirklich zeitlos schön, ist für mich eigentlich all-time das schönste Deutschland-Trikot, weil so schlicht und ist tatsächlich auch das erste und einzige Deutschland-Trikot, das ich besessen habe und immer noch besitze. Es passt mir sogar komischerweise noch, weiß auch nicht warum. Und ich hatte da, am Anfang hatte ich es ohne Nummer und alles und habe dann meine Eltern in den Ohren gelegen, dass ich gern, warum, ich weiß nicht warum, ich wollte, ich glaube, es war meine Lieblingsnummer, die Nummer 8, ich wollte Nummer 8 Flock haben, ohne Name, einfach nur Nummer 8. Und dann sind sie in irgendein so ein Sportgeschäft und die hatten natürlich nicht diese Originalbeflockung, irgendwie so einen billigen, fetten, fusseligen Nummer 8 hinten drauf, die dann natürlich beim Kicken auf dem Hartplatz jeden Tag dann irgendwann, also es hat keine 3 Monate gedauert, bis es abgeblättert ist und seither ist dann auch nichts mehr hinten drauf. Aber ja, die finde ich heute immer noch echt einfach schön.
Ja, die Trikots waren schön. Schade, dass du dir nicht den Namen noch drauf geholt hast.
Ja.
Du als alter Didi Hamann-Fan. wobei ich sagen, die Trikots waren schon geil. Ich finde ja auch diese Schlichtheit schön. Wobei ich sagen muss, die EM96 Trikots haben mir noch besser gefallen.
Da bin ich gerade auch schon bei eBay Kleinanzeigen auf Suche. Da werde ich mir eins holen.
Ich
und zwar
auch.
Mit Stefan Kunz.
Ich auch. Ich werde mir bin da auch gerade dran. Du weißt ja, ich sammle gerade Trikots für mein neues Aufnahmestudio sozusagen. Und natürlich die Trikots von der WM 94. Die fand ich auch extrem geil.
Mit diesem Latz quasi.
Ja, mit diesem schwarz-rot-goldenen Latz fand ich auch ganz geil. Aber ihr seid WM 94 eh meine WM, weil da die Deutschland-Nationalmannschaft die WM-CD mit den Village People gemacht hat. Das
und
war eh sensationell.
Hatte man halt auch dann da gehört. Mhm. Dann habe ich noch notiert, was gut gealtert ist und ja, den Reality-Check von gestern auf heute besteht. Kloses Eleganz. Also diese Spritzigkeit, Sprungkraft und dieser unnachahmliche Laufstil, das ist echt auch mit dem Bild von damals immer noch echt schön anzuschauen. Also wirklich ein unfassbar eleganter Spieler, dem man gern zuschaut, auch wenn er jetzt nicht so gefährlich war in dem Spiel. Aber ja, diese Spritzigkeit, wie er immer so mit seinem, wie er es später halt auch noch gemacht hat, so immer dieses, den Fuß vor so reinspritzen und Ball wegspitzeln und so. Macht Spaß, dem zuzuschauen.
Na, er war auch seiner Zeit als Stürmer so ein Ticken voraus, weil er quasi schon Pressing gespielt hat, bevor das bevor das ein Mannschaftspressing geworden ist.
Ja.
Hat er die Leute schon angelaufen. Und wie du gesagt hast, halt immer einen Fuß noch irgendwie reingekriegt oder so.
Ich habe noch das deutsche Kopfballspiel aufgeschrieben, ist gut gealtert. Und am Anfang des Spiels, also dachte ich noch, ja, also körperliche Vorteile haben wir schon angesprochen und Angst der USA haben wir schon angesprochen, habe ich erst mal gedacht, die machen ja gar nichts da draus. Also das ist ja irgendwie nichts. Aber je länger das Spiel lief, desto heftiger war das wirklich. Also wenn ein Ball nur über Bauchhöhe, da brannte es lichterloh im amerikanischen Strafraum nach Eckbällen oder Freistößen. Also es war wirklich herrlich. Ich fand es ja fast lustig, so halber Ball und du siehst, wie die Amis schon fast wegrennen. So, oh mein Gott, ein hoher Ball. Ah. Und die Deutschen immer an den Ball gekommen. Jo, hast du noch einen Punkt da?
Nee.
Da habe ich noch einen letzten. Fand ich sensationell. Und zwar, gut gealtert ist auch der Einsatz von Eisspray. Weil der war und ist natürlich immer noch auf jedem Fußballniveau auch wichtig. Und da habe ich mir eine Szene notiert, da bekommt irgendwann in der ersten Halbzeit bekommt Ballack einen Ellenbogen ins Gesicht und Müller-Wohlfahrt sprintet total aufgeregt rein, also Ellenbogen ins Gesicht, Müller-Wohlfahrt sprintet rein und sprüht ihm Eisspray in den Nacken und schickt ihn dann wieder aufs Feld.
Ja klar. Wo hättest du es denn gemacht
Szene? Ja, ins Gesicht natürlich. Hey Mull, ich habe einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Alles klar, dreh ich, kipp nach vorne. Ja, aber ins Gesicht, dreh ich nach vorne. Fand ich großartig. So, und dann kommen wir zum Gegenteil. Welche Erinnerung fällt denn durch den Reality-Check oder welche Begebenheit in dem Spiel? Was ist denn schlecht gealtert?
Ich habe es schon angekündigt, Dietmar Hamann wird noch eine Rolle spielen. Sie ist hier angekommen. Also, was soll ich sagen? Dietmar Hamann, ich so als Spieler habe ich ihn hauptsächlich auf dem Schirm, als er bei Liverpool gespielt hat. Klar, mit dem Höhepunkt, dem Champions-League-Finale in Istanbul, wo er auch maßgeblich dran beteiligt war, das Ding noch zu drehen, als er eingewechselt wurde. Und gut, jetzt als Experte bei Sky, klar ist seine Meinung die einzig wahre. Und er legt ja immer viel Wert drauf, dass Mannschaften und gerade defensive Mittelfeldspieler viel laufen, viele Meter machen, auch Räume zu laufen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Die Leistung von Dietmar Hamann in dem Spiel hat sich drauf beschränkt, in weniger als Jogging-Tempo zwischen den beiden Mittelkreisen hin und her zu traben.
Wie würde der Dietmar Hamann von 2021 die Heatmap des Dietmar Hamann von 2002 bewerten?
Er würde ganz klar sagen, der Mann gehört nicht in die Nationalmannschaft. Das ist kein Bundesliga-Niveau. Da muss der Trainer reagieren, muss ihn dann auch rausnehmen und das geht so nicht.
Da trennen ihn noch Welten, dass er mal ein Diddy-Mann wird.
Also der Diddy-Man war in dem Spiel weit entfernt für ihn. Ja. Das ist ganz klar. Aber also schon mit Abstand der schlechteste Mann auf dem Platz. Also für mich.
Weil, ehrlich gesagt, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Meinst du jetzt von Deutschland oder generell?
Ja, von Deutschland auf jeden Fall.
Da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht, weil da hält sich vieles auch die Waage.
Ja, das stimmt, aber er ja auch als zentraler Spieler im Mittelfeld, von ihm hätte ja tatsächlich auch ein bisschen was kommen können. Mhm. Und gerade auch, er war ja auch aus der Distanz ein relativ gefährlicher Schütze. Aber von ihm kam ja wirklich nichts.
Das stimmt. Ja, ich meine, wenn es jetzt um den Schlechtesten geht, da bewirbt sich Ziege natürlich auch extrem, hat nur Glück, dass er die Flanke zum 1-0 schlägt. Sonst wäre er natürlich auch heftigst in der Verlosung drin, meiner Ansicht nach.
Aber eine Aktion mehr als die
haben. Aber eine Aktion mehr, das reicht dann natürlich auch. Ja. Dann kommen wir zu den Nachwirkungen. Wie ist die Stimmung nach dem Spiel? Was passiert in den Ländern? Wie geht's denn weiter?
Ja, Deutschland schlägt dann bekanntlich Südkorea im Halbfinale.
Mit 1-0 natürlich.
Mit 1-0. Ich witzigerweise gestern mit einem Freund drüber unterhalten. Ballack holt sich gelb ab, ist im Finale gesperrt. Ich glaube, kurz danach wird diese Regel geändert, dass es gar nicht mehr möglich ist, im Finale gelb gesperrt zu fehlen bei einem
Turnier. Ich glaube sogar deshalb.
Ja, ich meine auch, irgendwas noch im Kopf zu haben. Aber ja, das ist die große Tragik, weil neben Oli Kahn ist Michael Ballack der zweite deutsche Spieler des Turniers, der die Truppe trägt, auch viele Tore halt macht. Geht dann im Finale ab. Auch tragisch, Oli Kahn, der seinen einzigen Fehler im Turnier macht. Leider, der dann ja die Niederlage einleitet gegen Brasilien. Ja, Deutschland hat dann nochmal einen Ausreißer nach unten bei der EM 2004. Das aus in der Gruppenphase. Aber dann im Prinzip seit der WM 2006 wieder der Aufstieg in die Weltspitze im Fußball, ne? Also dann im Prinzip bei allen Turnieren bis zur WM 2018 immer Halbfinale, Finale. Also schon ist das schon so der Ausgangspunkt dafür, wenn man die EM 2004 mal ausklammert. Ja. Und die USA waren ja oft immer sowas wie ein Geheimfavorit bei Turnieren.
Bei welchen? Bei der EM oder?
Nee, bei den Weltmeisterschaften. Ist ja so, es gibt doch immer so ein, zwei Mannschaften, die so warum auch immer genannt werden, so als Geheimfavoriten, ohne dass das wirklich einen Hintergrund hat. Also bei der EM Island. Bei der EM aktuell zum Beispiel waren ja die Türken der große Geheimfavorit.
Gut, und dann wurden sie zum Geheimfavorit.
Ja, das ist dann eher nichts geworden.
Nee.
Und es gibt doch immer so Mannschaften. Und bei den USA hat man Die wurden auch so zwei, dreimal genannt bei verschiedenen WMs, aber auch nie was geworden. Bei der WM 2006 dann auch das Aus in der Vorrunde. Aber immerhin sind sie nach der WM 2002, 2005 und 2007 Nord- und Mittelamerika-Meister geworden.
So.
Ja, will ich da noch nichts mehr hören.
Der sogenannte Gold Cup.
Mhm.
Da ist noch spannend, dass, also nie kamen die USA bei einer WM so weit wie 2002, also bis heute nicht, nämlich das Viertelfinale. Und haben eben genau diesen besagten Gold Cup 2002 auch schon gewonnen gehabt. Das war, meine ich, im Februar.
Ja, Februar, März.
Diesen Gold Cup gibt es in der heutigen Form seit 1991. Und zwar wird er alle zwei Jahre ausgespielt. Und die USA hat bisher 6 Titel geholt seit 1991, aber 5 davon seit 2002. Und das zeigt auch so ein bisschen, in welche Richtung der Fußball und die fußballerische Entwicklung in den USA seit da geht, weil sie waren ja schon immer auch dabei, also auch 94, klar, war ja Heim-WM, 98 weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber sie waren schon eigentlich regelmäßig dabei, aber ich glaube, die hatten auch immer wieder Spieler in ausländischen Ligen, wir haben es vorhin mit Deutschland gehabt, aber so richtig so ein Durchbruch gab es eigentlich nicht. Und das fängt aber schon mit dieser WM so ein bisschen an, dass sich auch im Land was tut und dass sich so eine Basis bildet, dass sich dann ein Fußballinteresse bildet. Das hat, glaube ich, auch einen erheblichen Anteil daran hat auch die Frauennationalmannschaft.
Ja.
Stichwort Mia Hamm, die ja in den USA ein absoluter Superstar war. Und da war ja Frauenfußball deutlich größer als Männerfußball. Wahrscheinlich sogar noch 2002. Aber dass jetzt auch die Männer irgendwie bis ins Viertelfinale kommen können und dort dann wahrscheinlich aus eigener Sicht unglücklich dann ausscheiden an den Deutschen, hat da, glaube ich, schon auch so ein bisschen nochmal einen Schub gegeben. Und ja, heute ist die USA sicher ein ernstzunehmendes Fußballland.
Ja, ich habe mir vorhin, da kommen wir auch gleich noch zu, mal spaßeshalber die aktuelle Nationalmannschaft angeschaut, der USA.
Mhm.
Und da muss man zumindest sagen, von den Namen her vielleicht die beste, die sie je hatten. Die haben als Torwart unter anderem Zack Steffen, der ja auch hier in Düsseldorf,
genau,
Bundesliga gespielt hat und jetzt bei City unter Vertrag steht. Sie haben Weston McKennie, Gio Reyna, Pulisic und noch einige mehr. Also, und auch alles halt noch recht junge Spieler.
Ja, genau.
Da könnte echt eine Truppe zusammenwachsen, die auch diesen Viertelfinaleinzug vielleicht nochmal überholen kann.
Also genau, diese jungen Spieler, die haben natürlich auch jetzt wirklich mal ein Fundament auch gelegt vor, ja, sagen wir mal, 10 Jahren vielleicht, dass da auch von der Infrastruktur und so, dass da auch was nachkommen kann, also die auch vernünftig ausgebildet werden können, weil vorher gab es eigentlich zu wenig Spielerinnen und Spieler oder Spielerinnen sogar noch mehr, aber vor allem Spieler, die da ernsthafte Ambitionen hatten, Fußballprofi zu werden, weil es einfach viel zu viele andere Sportarten gibt. Und seit es dann auch mal diese Masse in den unteren Altersgruppen gibt, mit denen man dann arbeiten kann oder die überhaupt mal Fußball spielen, sich dafür interessieren, seit da geht es auch aufwärts, weil sie dann mit denen auch was machen können. Das scheitert in den USA eher weniger an dem, dass sie das kein Talent ausbilden können, sondern sie hatten einfach keine Masse, die sie zu Talenten machen können. Also rein fachlich können sie das, vielleicht in manchen Sachen sogar ja auch innovativer als in Europa, weil sie einfach viel profitieren von Methoden, die es eben in anderen großen Sportligen dort gibt. Und es waren ja auch schon ernstzunehmende Trainer in der MLS, also von daher, ja, glaube ich, dass die gerade mit der MLS, dass die auch einen guten Weg geht. Da werden wir schon noch was hören in den nächsten Jahren. Und bei den Deutschen, du hast es gesagt, diese 2004er EM ist dann noch Vorrunden aus. Schuld ganz klar Fabian Ernst, weil er an der eigenen Eckfahne gegen Holland den Ball verliert und wegen dem verlieren wir das Spiel. Ist aber nur eine Randgeschichte.
Ja, aber man muss auch sagen...
Ich bin aber auch nicht nachtragend. Also.
Nein, und man muss auch sagen, es war die Todesgruppe. Den Punkt gegen Lettland holt nicht jeder.
Ja, du hast den damaligen Star Markus Verpakovskis quasi kaltgestellt.
Eben. Also
kannst du nichts vorwerfen.
Muss man sagen, bist du unglücklich auch ausgeschieden.
Kannst du nichts vorwerfen.
Muss man sagen.
Und genau, die noch ausdauern, aber nach der, und das war wirklich Rumpelfußball, EM 2000.
Das war Rumpelfußball.
Nach der EM 2000, da wurde dann eben auch die Nachwuchsförderung in Deutschland ja umgestellt und die hat dann auch später Früchte getragen. Natürlich noch nicht 2002 und deshalb eben auch noch nicht 2004. Aber später merkt man das dann, weil ab 2006 geht's ja wirklich extrem steil aufwärts. Mit Platz 3, dann 2010 Platz 2, 2014 Platz 1, richtig?
Ja. Und da hast du die EMs ja ausgeklammert. 2008 waren wir ja auch im Finale gegen Spanien. Genau.
2012 nicht.
Da müssten wir 2012, sind wir im Halbfinale, glaube ich, raus. Ja,
das war doch so. Viertelfinale gegen Italien, Balotelli, oder?
Ach ja, richtig. Ja.
Ja, aber wie gesagt, diese Strukturen, die dann eben nach der EM 2000 eingeführt wurden, beinhaltete unter anderem, dass der DFB alle 18 Erstligisten ab der Saison 2001, 2002 verpflichtet hat, ein Nachwuchsleistungszentrum einzuführen. Und im Anschluss daran hat dann eben die operative Führung der Deutschen Fußballliga, die auch Ende 2000 gegründet wurde, neue Strukturen in der Lizenzordnung eingeführt, dass man zum Beispiel hauptamtliche Jugendtrainer einstellen musste, dass es mindestens 3 Rasenplätze geben musste, dass es 2 davon mit Flutlichtanlagen, was ich schon geil finde, dass das zur Bedingung gemacht werden musste bei Profivereinen. Und dann eben auch so infrastrukturelle Sachen, Massageräume, Sauna, medizinische Abteilung, gewisse Professionalität da eben, Kooperation mit Schulen und so weiter. Und diese ganzen Auflagen galten in abgeschwächter Form dann ein Jahr später oder eine Saison später auch für die 18 Zweitligisten. Und das war eben so der Grundpfeiler, warum es dann auch in den Jahren später aufwärts ging.
Eben. Und erste Früchte hat es 2006 getragen, als ein junges, dynamisches Talent namens David Odonkor die Nation verzaubert hat.
Danke, David. Was wurde aus? Wen hast du dir rausgesucht?
Fange ich mal mit Deutschland an. Da habe ich mir rausgesucht Christian Ziege.
Ach, ich auch. Dann kannst du gleich auflesen.
Dann ist der Druck jetzt hoch, ja. Fürs Gleiche gefunden. Ja.
Ich also buzzer, wenn ich was anderes habe, buzzer ich.
Ja. Christian Ziege ist Trainer und Sportdirektor beim österreichischen Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden.
Das kann ich nur bestätigen. Also, haben auch meine Recherchen ergeben. Ja. Ich hatte das tatsächlich sogar schon mal gesehen. Ich glaube, als sein Sohn da gespielt hat, wurde er irgendwann mal quasi als Gefallen gebeten, ob er bis Saisonende Sportdirektor machen kann. Oder Trainer, ja. Weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich glaube erst Trainer, wenn ich es heute richtig gelesen habe, oder ich habe heute nochmal nachgeschaut, wenn ich es richtig gelesen habe, war er erst Trainer und ist eine Saison später oder so auch noch Sportdirektor geworden. Ja.
Und das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her oder so, also gekommen, ja. Um zu bleiben, Christian Ziege, fühlt sich da wohl in Saalfelden?
Ja, ich fand es, also der Anspruch ist ja immer, jemanden zu finden, wo man das nicht so zwingend jetzt auf dem Schirm hat, was der macht, ne? Also ist mein Anspruch immer.
Ja,
um dir vielleicht auch nochmal was Neues zu zeigen. Und bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der Startelf, war das schon echt schwer.
Es ist sauschwer, es ist wirklich sauschwer.
Weil man einfach bei den allermeisten einfach weiß, was die machen.
Also man hätte es sich einen Tick leichter machen können, indem man... nicht mal, wenn man auf die Ersatzspieler, die nicht mehr eingewechselt wurden, wenn man da gegangen wäre. Aber wenn man es mal durchgeht, also mir ging es genauso. Klose, weiß man. Neuville war, glaube ich, bei Gladbach irgendwie Techniktrainer oder so.
Ja.
Ziege, gut, ja. Hamann, weiß man. Ballack, macht halt irgendwie nix. Frings, gurkt halt irgendwie als Trainer rum. Schneider, macht nix, sifft auf irgendwelchen Tribünen ab. Metzelder, ja. Kehl, weiß man, Linke ist bei Ingolstadt.
Nee, genau, Linke hatte ich mir vorher rausgesucht.
Ah.
weil ich wissen wollte, also mich hat interessiert, der ist nicht mehr bei Ingolstadt, macht aber aktuell halt auch nichts. Deswegen habe ich ihn nicht genommen, weil ich nicht sagen wollte, der macht nichts.
Ja, dann hast du Kahn, weiß man.
Ja.
Ersatzbank. Ja, Bode kam noch rein, genau.
Ist Bode bei, weiß man.
Bei Bremen.
Bei Bremen. Bierhoff weiß man.
Jeremies macht sicher nichts.
Geht auf Konzerte.
Der geht auf Konzerte oder veranstaltet sie in seinem Hobbykeller.
Ja.
Und dann wird's schon Asamoah weiß man, Ricken weiß man. Jörg Böhme hatten wir in der normalen Folge mal. Der ist bei Zwickau, U19-Trainer.
Genau, Janka hätte mich noch interessiert.
Das wusste ich tatsächlich nicht. Der macht in Österreich irgendwie Trainerkarriere. Mhm. Weiß aber, also auch jetzt nichts Krasses, aber ja. Der war doch Co-Trainer bei Salzburg sogar schon. Und hat dann irgendwie mal, gab es ein Eklat, weil er an der, weil er irgendeinem an der Auslinie gesagt hat, wichs den mal richtig um, brech ihm die Beine, irgendwie sowas halt. Da gab es einen kleinen Skandal.
Also ein normaler Kreisliga B-Talk.
Genau. Jens Lehmann verschickt rassistische SMS. Jörg Putt, okay. Weiß jetzt nicht. Marco Rehmer hatten wir auch schon mal.
Ja.
Ist aber Typ Fußballschule, glaube ich.
Ja.
Frank Baumann weiß man. Ja. Carsten Ramelow weiß man.
Ja.
Und dann ist es vorbei.
Ja, und deswegen, das war bei der Nationalmannschaft war es echt tricky, wen zu finden.
Mir ging es bei den USA aber ähnlich, weil man da ja auch nie so viel kennt.
Ja, aber da hat mich einer einfach interessiert.
Da bin ich gespannt, ob wir auch denselben haben. Wen hast du?
Ja, ich habe Craig Berhalter.
Ah, das weiß ich sogar. Das weiß ich. Deswegen habe ich ihn nicht genommen.
Dann sag mal.
Der ist Nationaltrainer von den USA.
Richtig, und das wusste ich tatsächlich nicht, bis ich es halt nachgelesen habe. Hat mich aber einfach interessiert, weil natürlich als Ex-Spieler von meinem eigentlichen Herzensverein Energie Cottbus hat mich das interessiert, was unsere alten Jungs auch machen, ne, die Region verlassen haben.
Ja.
Und und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mir die aktuelle Nationalmannschaft mal angeguckt und das war in dem Zuge. Als ich dann rausgefunden habe, dass Craig Berhalter der Trainer ist, habe ich mir dann auch meinen Jackpot Kader angeguckt. Gedacht, ja. Da habe ich gedacht, okay, gut, den Job hätte ich auch übernommen.
Hat Craig Berhalter mal unter Pele Wollitz gespielt oder ist es zu früh?
Das müsste zu früh sein. Sag mal, wen du hast, ich recherchiere das mal parallel. Ich würde aber sagen, das ist
zu früh. Also ich habe Clint Mathis. Und der macht tatsächlich mit Fußball jetzt gar nichts mehr, sondern ist Sales Manager bei einer Softwarefirma in Kalifornien. Und während meiner Recherche dafür habe ich tatsächlich noch einen richtig geilen Funfact rausgefunden. Und zwar, Clint Mathis war wohl nach der WM 2002 relativ umworben und hätte tatsächlich zu Bayern München gehen können.
Ach krass.
Und zwar auf Empfehlung von US-Experte Lothar Matthäus. Der mit dem irgendwo mal zusammengespielt hatte noch in den USA.
Und ja, dann bei Red Bull oder so, ne? Oder wo war, Matthäus war auch New York oder so, ne?
Ja, New York, aber ich war, ob der nur da war, also auf jeden Fall hat er mit ihm zusammengespielt und hat deswegen den Bayern verantwortlich gesagt, der ist es. Und Mathis selber hat sogar erzählt, dass der Vertrag schon unterschrieben war. Also er hat den Vertrag bei Bayern München unterschrieben, aber die MLS hat den Wechsel nicht genehmigt. Weil das ja dieses Franchise-System ist, hatte die Liga, hat ja immer das letzte Wort. Das heißt, zumindest war es damals noch so, wie es heute ist, wahrscheinlich sogar immer noch so. Das heißt, die Liga kann den Wechsel ins Ausland blockieren. Und weil die nicht wollten, dass der geht, weil aufstrebender Star, den geben wir nicht her, weil wir sind ja selber geil, haben die ihm das nicht erlaubt. Und deshalb war der unterschriebene Vertrag mit Bayern München hinfällig.
Krass.
Und jetzt kommt der vom Regen in die Traufe. 2 Jahre später durfte er wechseln nach Hannover.
Zu Hannover 96. Gut, hat er alles richtig gemacht.
Und
ne?
Ich habe so ein Interview mit ihm gelesen, da erzählt er genau das und ungefähr auch in dem Ablauf und du hörst, nein, du liest diese Traurigkeit aus den Zeilen raus. Dieses wirklich, also er scheint so mit sich im Reinen zu sein, aber man liest wirklich so raus, davon wegen, ich habe ja nicht viel gewollt. Also eine tolle Karriere, war super. Konnte Fußball, Hobbys, Beruf, alles war toll. Habe viele Länder gesehen, toll. Ah, das hätten sie mir schon genehmigen können. Verstehe ich bis heute nicht.
Naja, muss sagen, alles richtig gemacht. Ne? Hättest du in Bayern gehen das, können. Mann. Ja gut, und dann das Glück gehabt, dass das nicht genehmigt wurde, weil dann bist du bei 96 gelandet. Super. Ja,
also im Nachhinein muss man sagen, Bayern hatte das Glück, dass es nicht genehmigt wurde.
Ja. Wahrscheinlich.
Aber ja. Großartig. Oder schreibst du bei Bayern München einen Vertrag und dann sagt der die Liga, nope.
Hast du das Trikot schon in die Kamera gehalten?
Ich hätte es mit meinem Billigflock hätte ich es schon gekauft gehabt. Nummer 36, Mathis.
Kannst du dir ja noch über die Nummer 8 aufs Deutschland-Trikot machen? Ja, machst du einfach nur Mathis obendrauf. Ja. Und dann schickst du es ihm, gibst ihm was zurück. Sagst du, wir haben dich nicht vergessen, wir hätten dich gerne gehabt.
Ja. In meinem Herzen warst du schon.
Ja, gut, ich habe das mal recherchiert. Sie haben sich um 3 Jahre verpasst. Börhalter hat von 2002 bis 2006, also ist quasi nach der WM, zu Cottbus gegangen. Bis 2006 und Wollitz kam das erste Mal zu Cottbus 2009.
Also dann hat er aber schon noch den heißen Atem von Börhalter gespürt und auch die Fußabdrücke, die er in der Region hinterlassen hat.
Der Grundstein war gelegt, als Pele kam. Da konnte er solide drauf aufbauen.
Das Erbe Börhalters, das Erbhalter.
Ja. Vielleicht mal setzt er Doppelspitze, vielleicht holt Pele ihn ja als Co-Trainer.
Ja, wäre eine Chance für beide.
Würde Börhalter würde sagen, gut, da verlasse ich meinen Job als Nationaltrainer, um unter Pele nochmal zu lernen in der Region.
Ich meine, das wäre eine Win-Win-Win-Situation für Pele, für Greg und für die Region.
Absolut.
Und für uns dann auch noch, weil wir sind ja nicht die Region. Mhm. Ja, vielleicht noch zum Abschluss, wie hast du so die ganze WM damals erlebt? Wie hast du da geschaut? Das war ja so, da hat er so ein bisschen so mit Public Viewing jetzt nicht, aber so, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, es war noch so die Vor-Public Viewing-Ära, also zumindest bevor es so hieß, ne?
Ja, genau, ja, man kannte es nicht unter dem Namen, ja.
Ja, also man hat sich zum Fußballgucken getroffen, aber ich war ja auch noch nie, also auch danach, als es dann so hießen, so nie der jetzt irgendwo in den Biergarten auf einen Marktplatz oder sowas geht, um auf eine Großleinwand zu schauen.
Nein, außer mit mir da immer.
Ja, also ich habe ganz normal wie danach auch viele Turniere immer mal mit Freunden zusammengeschaut. Ne? Du hast ja am Anfang schon gesagt, im Freibad war damals eine Option, weil die Spiele ja auch, also das zum Beispiel war freitags um 13.30 Uhr, das aktuelle.
Da haben wir Hausaufgaben gemacht, ne?
Da haben wir Hausaufgaben gemacht. Da haben wir garantiert nicht die letzte Schulstunde geschwänzt, um das Spiel im Freibad zu gucken. Nee, aber so werde ich es geguckt haben. Als Finale weiß ich tatsächlich, das habe ich mit meinen Eltern geschaut.
Also ich habe tatsächlich viel bei meinem Nachbar, bei meinem Sandkastenfreund geschaut, der sich eigentlich für Fußball gar nicht so interessiert. Und wir sind, und das möge man mir verzeihen, wir haben uns selber mit so Holz, aus so Holzstäben, und meine Mutter hat uns dann so Fahnen dafür genäht, die man so draufschieben konnte, so Deutschlandfahnen. Und wir sind dann tatsächlich nach den Spielen mit den Inline-Skates in die Stadt gefahren, um beim Autokorso dabei zu sein.
Autokorso, ja, ja. Klar.
Das war noch eine Zeit mit Hardcore-Autokorso. Und wir sind halt immer mit den Inlinern in die Stadt reingefahren und haben mit unseren Fähnchen geschwenkt und haben uns dann dahingestellt und uns gefreut, dass die Autos durchgefahren sind. Micky und uns sind nachher wieder mit den Inlinern heimgefahren. Und die beste Geschichte, die ich auch nie vergessen werde bei dem Turnier, war eigentlich das 8:0 gegen Saudi-Arabien, weil ich das auf irgendeiner Berghütte angeschaut habe. Da war, ich weiß, war irgendein Ausflug, ich glaube vom Stammtisch von meinem Vater oder sowas. Und da waren wir auf so einer Berghütte und da gab es natürlich, also Handys gab es natürlich nicht. Und es gab auch keinen funktionierenden Fernseher. Und das wussten wir aber vorab. Und hat einer von den Brüdern da, hat einen, so einen Satellitenfernsehen, so einen ganz kleinen, hatte man damals manchmal noch, so einen Fernseh-to-go quasi, hat den mitgenommen. Und ich schwöre dir, der war, also wenn du zwei Handflächen nebeneinander tust, so ungefähr, diese Größe. Und du musst dir dann vorstellen, schwarz-weiß, diese Größe, so Würfelgröße, auf einem Stuhl, damit es wenigstens ein bisschen höher ist. Und davor sitzen dann irgendwie 8 Männer und 3 Kinder und schauen auf diesem kleinen Fernseher in schwarz-weiß das 8:0 Auftaktspiel von Deutschland gegen Saudi-Arabien. Das war unvergesslich, ja.
Ja, das glaube ich. Ich habe das Spiel gegen Saudi-Arabien, weil du es gerade erwähnt hast, bei uns im Festzelt in der Nachbarstadt geguckt, da war Kirmes. Und da haben sie eine Leinwand aufgebaut. Und da habe ich das das Spiel gegen Saudi-Arabien geschaut.
Ja, guck, das ist auch Public Viewing. Nach heutigen Maßstäben.
Nach heutigen Maßstäben, ja.
Damals war es halt ein Dorffest, wo halt Fußball lief, ja.
Eben.
Gut, ja, dann hätten wir das doch auch in allem Respekt und in aller Ehre abgehandelt.
Ja, und das nächste Mal gibt's wieder, das verspreche ich jetzt schon, weil ich habe zwei Spiele im Kopf, ein Spiel mit mehr Toren.
Möchtest du das mal schon mal anteasern?
Was ich im Kopf habe? Ja. Ja, da können wir vielleicht eine Abstimmung basteln, was mehr gewünscht ist. Ich habe einmal im Kopf Schalke gegen Leverkusen, das, was war das, 7-4 oder so?
Himmels Willen.
Schalke auch, das müsste so die Schalker-Truppe gewesen sein mit Ebbe Sand, Penzer, Jörg Böhme und Co. Und Leverkusen müsste so die Truppe gewesen sein, so nach Champions League.
Ja.
Also auch schon zwei ganz geile Truppen. Oder das Champions League Halbfinale Porto gegen Monaco.
Halbfinale war das Finale?
Nee. War das das Finale?
Dann meine ich das. Auf jeden Fall war das Finale.
Ja, dann meine ich das Halbfinale. Das müsste auch irgendwie ein 7-4 oder 7-5 gewesen sein.
Nee, Finale war auf jeden Fall Monaco-Porto, weil Monaco, das waren die zwei Außenseiter im Finale. Das wird ja heute immer noch so genommen als die letzte Geschichte der beiden, wo zwei ja vermeintliche Außenseiter im Finale sein können. Naja, wir können da ja nochmal in uns gehen und dann nochmal schauen. Vielleicht hast du dann auch die richtigen Partien, bevor wir noch abstimmen lassen über falsche.
Ach, wir können noch über was Falsches abstimmen lassen.
Gut, dann hätten wir es. Können wir eine Schleife dran machen und ja, bis bald.
Bis bald.